Ich hätte beinahe gesagt, ich freue mich, euch zu sehen, aber das wäre gelogen. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen, aber ich sehe euch so gut wie nicht. Claudia hat dann, ja, da kann man ein bisschen mehr sehen, aber das wäre eine komische Haltung, wenn ich immer, um Reaktionen zu sehen und Wahrnehmung und Konzentration bei euch und Aufmerksamkeit und Anwesenheit, müsste ich immer einen Schritt nach vorne treten, selber aus dem Licht in das Dunkel gehen, damit ich noch ein bisschen was wahrnehme. War gute Geschichte, ne? Weihnachten bei den Tieren. Ich denke, da kann man so ein kleines Spiegelbild zulassen, weihnachtlicher Gefühls- und Gedankenwelt, die es so geben kann. Das wird so wie eine Karikatur, humorvoll und übertrieben, aber doch schon irgendwie auf den Punkt gebracht. Ich bin hier auf dem Heidstock ja schon 15 Jahre, kenne viele Leute und wenn man sich hier begegnet und man hat ein bisschen Zeit, kommt man sehr schnell ins Gespräch mit den verschiedenen Leuten und mir ist aufgefallen, dass das Gespräch jetzt nicht zwischen den Tieren so eins zu eins dann zwischen mir und den Leuten stattfindet, aber dass so ähnliche Gespräche doch stattgefunden haben in der Vorweihnachtszeit, jetzt auch schon heute Morgen nochmal. Und dann habe ich gedacht, welche Rolle übernimmst du denn? Dann habe ich gedacht, am liebsten die vom Esel, der den Tritt gibt, damit das Wesentliche wieder ins Blickfeld kommt. Und so grob war das natürlich nicht und so dramatisch und drastisch war das nicht. Ich habe den anderen nicht als Ochse angesehen oder irgendwas. Aber es ging auch so ein bisschen darum. Es war nicht so das Problem der Eitelkeit, der Süßigkeit oder andere Begehrlichkeiten. Aber man merkt doch so im Gespräch über dieses Thema Weihnachten, Feier, wie das alles sein wird, was man alles macht, wie man sich das alles vorstellt, dass das gut ist, dass es immer wieder Anstöße zum Eigentlichen gibt. Dazu sind Gottesdienste da. Gottesdienst, unter anderem auch dieser Gottesdienst, mit einem Anstoß zum Eigentlichen. Also, mir sind verschiedene Haltungen begegnet. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Gespräche gehabt in der Vorweihnachtszeit und dann eben vorweihnachtliche Gespräche über das Für und Wider, das Richtig und Falsch, das Warum und Wozu und das Wie des Weihnachtsfestes in diesem Jahr. Und von so Aussagen wie, früher war alles besser. Und wenn man nachgefragt hat, was denn, dann wurde unter Umständen gesagt, das zuverlässige Klima, das hat Schnee gelegen. Bis zum, ich tue mir das nicht an, diese Heuchelei, oder bis zum, dann, ich bin da mal weg über Weihnachten. Um all dem zu entgehen, waren ganz viele Reaktionen da. Und dann ist mir was passiert, ein Thema, in das ich hineingeraten bin durch ein Telefongespräch, das schon ganz lange kein Thema mehr war für mich. Ich bin von jemandem angerufen worden und da fragte ich mir jemand, was wir denn in unserer Gemeinde hier in diesen Tagen machen, am 24., 25. oder sowas, ob bei uns es Weihnachtsfeiern gibt. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das klingt ja so, als ob einer Termine gerne hätte, der dann auch kommen will zu diesen Feiern. Und die Frage klang aber mehr so dann in der Ergänzung, die dazu kam, welche Haltung wir denn haben als Christen oder in dem Fall ich, welche Haltung ich denn habe zur Feier des Weihnachten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, vorsichtig, und habe mich vorsichtig ausgedrückt. Ich habe ein bisschen erzählt, was wir so machen, wie wir die Schwerpunkte setzen, was uns wichtig ist. Und dann belehrte mich diese Person, nachdem ich meine Gedanken geäußert hatte, darüber, dass sie nicht feiert. Da es ein heidnischer und unchristlicher Brauch wäre und das Datum stimme ja überhaupt nicht und so weiter und so fort. Wenn wir also, so fasste die Person ihre Haltung nachher zusammen, heute hier feiern, dann wäre das nicht Gottesdienst, sondern Götzendienst. So die Meinung. Und mir ist das immer wieder mal begegnet, so eine Position auch von Christen. Und normalerweise sage ich dann so, und ähnlich werde ich das auch ausgedrückt haben, jetzt am Telefon, ich weiß natürlich nicht mehr jedes Wort, aber ich habe erstmal persönlich gesagt, wenn ich Weihnachten feiere, dann ist das der Anlass, die Geburt Jesu. Und was ich feiere, ist die Geburt Jesu. Da gibt es natürlich Elemente, die man miteinander hat. Mir ist es wichtig, dass wir als Familie Zeit miteinander verbringen und so weiter und so fort. Aber das steht im Mittelpunkt. Das ist der Anlass, das ist der Grund, die Geburt Jesu. Jesus und die Bedeutung seines Kommens, das steht im Mittelpunkt. Bei uns wird kein Tannenbaum angebetet, habe ich bestimmt auch gesagt, oder besungen, auch kein anderer Gott. Einfach nur sehr zentral die Liebe Gottes, die in der Menschwerdung Jesu anbricht, erfahrbar wird für uns Menschen. Gott wird gelobt, ihm wird gedankt, von ihm ist die Rede. Und es wird sich gefreut, dass Gott uns so beschenkt hat und seinen einzigen Sohn zu unserer Rettung, zu unserem Besten geschickt hat. Und zur Feier dieses Anlasses, der so viel mit Schenken Gottes zu tun hat, mit einem schenkenden Gott zu tun hat, beschenken wir uns auch. Ganz einfach. Aber manchmal reicht das nicht. Und wenn das nicht ausreicht, dann kommen noch ein paar sachliche Argumente dazu. Ungefähr so, das war in dem Gespräch dann auch so. Ich habe dann gesagt, Sie haben recht, Weihnachten ist nicht der genaue Geburtstagstermin der Geburt Jesu, der ja auch nicht so als Datum in der Bibel steht. Und man weiß natürlich ein bisschen davon, weil man immer wieder mal darauf angesprochen wurde, wie das denn so wäre. Da hat sich im 6. Jahrhundert ein Mönch bei der Berechnung vertan. Er hat eine neue Zeitrechnung datiert und nicht so den Zugang zu Vergleichsdaten anderer Zeitgenossen Jesu gehabt, wie wir heute. Und dann gab es noch etwas anderes. Über 300 Jahre nach Jesu Geburt haben sich Christen für den 25. Dezember entschieden. Und das hatte einen ganz bestimmten und guten Grund. An diesem Tag feierten die damals auch in Israel herrschenden Römer das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes. Und die Völker des Nordens, zu denen wir ja gehören aus der Perspektive Israels, die feierten den Tag der Wintersonnenwende. Das war ein Tag, der besetzt war mit einer Vorstellung des Glaubens und mit einer Naturerfahrung, dass die Zeit wieder anders wird, dass die Tage wieder länger werden. Das konnte man ja nicht übersehen, im Norden zum Beispiel, dass es langsam heller wurde. Das Licht siegte über die Dunkelheit. So ein Tag wird länger. Das hat wieder mehr Lebensqualität gebracht. Das hat man wahrgenommen. Und wie der Mensch so ist, dem hat er dann immer eine überhöhte Bedeutung gegeben. Dahinter stand dann jemand. Eine Gottheit. Aber die Christen damals überlegten nun, Jesus ist doch das Licht der Welt. Jesus ist doch die wahre Sonne. Nicht irgendein Sonnengott bringt uns Licht und Leben. Hilfe und Rettung gibt uns Hoffnung nur Jesus Christus. Das war ihre Lebenserfahrung, das war ihre Wirklichkeit. Das konnten sie ablesen, das erfuhren sie, das erlebten sie in der Beziehung zu diesem lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Darum als Bekenntnis, wer das wahre und wirkliche Licht ist, wer das Leben hell und heil macht, legten sie das Geburtsfest Jesu auf den Tag des Sonnengottes und der Sonnenwende. Nicht um die zu ehren, sondern um klarzumachen, was Wahrheit ist, welche Realität wirklich ist und zählt. Einfach um diese Wahrheit über Jesus in einer Lebenswelt, die ganz anders dachte, deutlich zu machen. Und ich muss sagen, ich finde das richtig. Eindeutige Entthronung eines Irrglaubens, die Wahrheit hinein sagen, hineinleben in die Verirrung, Verwirrung, in die Lüge, in die Täuschung, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ein klares Bekenntnis, wer das Licht der Welt ist. Und dann können wir das an so einem Tag sagen. Wenn die anderen anfangen zu sagen, hey, unser Sonnengott oder die Kräfte, die hinter der Sonnenwende stehen, die verehren wir, dann sagen wir, Christus ist das Licht der Welt. Den verehren wir. Das ist das eigentliche Ereignis, das zählt, das bestimmend ist für unsere Existenz, für unsere ganze Existenz. In unserem Land wurde das Fest dann Weihnachten genannt. Weih kommt aus dem alten deutschen Wort wie, das steht für heilig oder geweiht, also geweihte Nacht, heilige Nacht, Weihnachten. Also es geht um Jesus Christus geweihte Zeit heute. Um Jesus Christus geweihte Zeit. Wir sind hier zusammen zu diesem Gottesdienst. Das ist eine Zeit, die wir Jesus weihen, indem wir ihn ehren, indem wir das ganz stark in den Blick bekommen, indem wir das an unser Herz ranlassen, was die Wirklichkeit ist, die Gott geschaffen hat. Geburtstage und Geburtsjahr, die können wir heute genauer bestimmen, aber eine Änderung der Zeitrechnung brächte erhebliche Probleme, denn nicht nur Geschichtsbücher müssten neu datiert werden. Nicht das Datum, das Wetter, die Romantik, der Prunk, die Kerzen oder sonst was ist entscheidend, sondern die Person Jesu. Und ich denke, Gott findet das völlig okay, wenn wir den Geburtstag Jesu mit Dankbarkeit feiern. Und wir haben die Freiheit, auch in unserer kulturellen Prägung oder auch in mancher Tradition manches dazu zu tun, weil es uns einfach ein Stück hilft, das im Blick zu haben. Die Kerzen sind Symbole für Licht an dieser Stelle. Sie zeigen uns etwas über das, was da passiert ist. Licht kam in die Finsternis. Und ich denke, Gott findet es auch bestimmt gut, dass die frühen Christen genau die bisher auch vom Aberglauben besetzten Tage gewählt hatten und damit zeigten, wie auch wir hier und heute, worauf wir unser Vertrauen setzen und wer unsere Hoffnung ist. Auf Jesus Christus setzen wir unsere ganze Hoffnung, denn er ist das Licht der Welt. Aber das klingt ja erstmal ganz doll theoretisch. Aber wir sehen, Weihnachten ist ganz offensichtlich mit Licht in allen Variationen verbunden. Nicht nur, weil wir hier ganz viele Kerzen haben, sondern weil es genau so auch im Wort Gottes thematisiert wird. Und dieses Licht, so wird uns das gesagt, wir hatten schon Anklang gehört in der Begrüßung, steht im Kontrast zur Dunkelheit, sogar zur Finsternis. Der Evangelist Johannes, der uns keine so detaillierte und anschauliche und lebendige Weihnachtsgeschichte überliefert hat, wie der Apostel Lukas. Wir haben den Zeichentrickfilm gesehen, die Texte waren angeglichen an Lukas 2. Der Johannes, der erzählt das anders. Der gebraucht ein Bildwort. Entspricht häufig, wenn er über Jesus spricht, über ihn als Licht. Gleich am Anfang in Johannes 1, ein ganz anders geartetes Geburtsevangelium, könnte man sagen, da steht, er, Jesus, ist das wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Und ich will mal sagen, jetzt, wenn ich diese Aussage höre, dann denke ich jetzt nicht nur an Weihnachten, dann denke ich daran, das ist eine programmatische Aussage für alle Menschen in der Welt. Das beauftragt die Gemeinde Jesu, das beauftragt die Menschen, die zu Christus gehören, was ihre Aufgabe und was ihr Weg ist. Und die Welt fängt spätestens hier vorne an. Die Welt ist ganz nah. Das geht nicht um Afrika, sondern ganz nah. Er, Jesus, ist das wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Und ein Selbstbekenntnis Jesu aus dem gleichen Evangelium, aus Johannes 12, da heißt es, ich bin in die Welt gekommen als das Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also Glauben heißt, wer ihm vertraut. Und das ist nicht nur jetzt die Person ganz ohne, sondern das ist das, was die Person kann, was sie tut, wer sie ist. Wer darauf vertraut, dass er alle Macht hat, dass er alle Kraft hat, dass er so viele Dinge, die unser Leben beherrschen können, besiegt hat und überwunden hat. Das Wort Gottes bezeugt uns das ja in den Evangelien. Wer ihm vertraut, der bleibt nicht in der Finsternis. Und davon könnten viele von uns hier eine Geschichte erzählen, eine ganz persönliche, ganz eigene Geschichte, was die Finsternis war und wie Jesus das verändert hat, wie er daraus was Neues gemacht hat, Licht gemacht hat. Und man kann das sagen, ne? Für wen ist der Wechsel von der Finsternis zum Licht eine ersehnte und gewünschte Option? Für den, der gerade Finsternis erlebt. Ohne Licht sitzen wir ganz schön im Dunkeln. Als Gott diese Welt geschaffen hat, da wird uns das erzählt im Wort Gottes, fing er mit dem Licht an. Als Gott seine Rettungsaktion startete, darum geht's ja, Christus, der Retter, ist da, seine Rettungsaktion startete, da beginnt er wieder mit Licht. Allerdings nicht mit geschaffenem Licht eines Sonnensystems, sondern mit dem Geschenk seines einzigen Sohnes als dem Licht der Welt. Und gleichzeitig wird uns gesagt, als realistische Analyse Gottes vom Zustand dieser Welt, auch vom immer wieder selbstgespürten Zustand unseres Herzens und unserer Gedanken, Jesus kam als Licht in die bestehende, beherrschende und lebensverhindernde Finsternis. So wird das gesagt. Und wir können das mal ein bisschen versuchen, einfacher zu formulieren, damit das nicht so abstrakt klingt. Wir können das so sagen, Gott konnte es nicht mehr mit ansehen, wie dunkel und hoffnungslos es ist. Wir kennen es doch selber und sagen es dann, dass wir wirklich schwarz sehen. Ein bisschen geht es mir auch so, muss ich sagen. Gleich nachher sage ich, es werde Licht und dann schalten wir das Licht an und dann sehe ich euch. Nein, aber ganz ernsthaft, wir kennen es selber und sagen es dann, dass wir wirklich schwarz sehen. Und nicht nur wegen irgendeiner technischen Panne, die es vielleicht mal gibt, Das Auto wird nicht mehr fahren. Ich sehe schwarz. Damit kommen wir nicht mehr in Urlaub. Das können wir auch schon mal sagen. Sondern wegen des Zustandes von Menschen und Nationen, wegen des Verhaltens von Menschen, sehen wir schwarz. Haben wir für verfahrene Dinge, wo Menschen sich so richtig ausleben im Negativen, haben wir da eine Perspektive, da merken wir doch, das ist so dunkel. Da muss jemand hineinkommen in die Situation, der über ganz andere Möglichkeiten verfügt, damit da Licht wird. Und manchmal sieht es in uns auch so aus, dunkel, angstvoll, hoffnungslos, lebensmüde oder zornig, bitter und böse. Und ich denke, wir kennen alle verschiedene innere Zustände. Und das waren nur Stichworte. Da gibt es noch eine größere Breite und eine größere Differenzierung. Manchmal sieht es in uns auch so aus. Richtig dunkel. Entmutigt, perspektivenlos. Und dann können wir eine ganz einfache Wirklichkeit und Wahrheit benennen. Licht ist die einzige Wirklichkeit und die einzige Kraft, die Finsternis verdrängt und überwindet. Ein persönliches Statement aus dem Alten Testament, wo zum Beispiel der jüdische König David seine Erfahrung im Umgang mit Gott beschreibt. Da sagt er, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann können wir sagen, übersetzen wir das wieder mal so ein Stück für unsere Sprache oder unsere Denkart. Beschreiben wir mal diese Erfahrung. Dann können wir sagen, die innere Verdunkelung durch menschliche Bedrohung. Ja, kennen wir die innerliche Verdunklung in uns durch menschliche Bedrohung oder durch Angst vor Menschen. Und das hat der David da gesagt, war aufgehoben durch, er ist mein Licht und mein Heil. Und dann denke ich, das können wir doch immer wieder dringendst gebrauchen, oder? Dass etwas aufgehoben wird, was in uns so sich als Dunkelheit manifestiert. Bei David einfach weg. Der Herr ist mein Licht, mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und das war da nicht so ein überzogener, selbstbewusster Überflieger. Der hatte schon immer wieder Erdung durch Herausforderungen in seinem Leben. Aber der war sich immer gewiss, mit wem er auf dem Weg ist, wer zu ihm steht, mit wem er in Beziehung leben darf, von welchen Möglichkeiten er leben darf. Und er beschreibt das mit Licht und Heil. Und das merkt man. Ich denke, auch was mit dem Kopf hat das zu tun. Was kann ich denken? Ich habe das in letzter Zeit so, dass ich oft so wach werde und ich habe das Gefühl, die Nacht war so richtig dunkel, auch innerlich. So Träume, die anstrengend und mühsam sind. Und ich brauche das dann manchmal, dass ich wieder mir Zeit dafür nehme, dass das anders wird in meinem Denken. Dass ich wieder von diesem Licht her eine andere Perspektive bekomme. Dass ich wieder in meinem Denken über das, ja, richtig existenziell Anteil bekomme, wer dieser lebendige Gott, wer dieser Christus, wer dieses Licht, wer dieses Heil für mich ist, dass das mich erreicht, im Kopf, im Herz, in meiner Existenz. Oder im Psalm 119, da wird das konkrete Erleben, erlebte Reden Gottes als Licht bezeichnet. Und wir können sagen, warum? Weil es gegen die Orientierungslosigkeit wirkt. Und da sind wir schon wieder so beim Stichwort, ein häufiges Lebensthema, ne? Orientierung. Was mache ich bloß? Wie soll ich handeln? Wie gehe ich damit um? Wie sieht mein Weg aus? Wie geht's weiter? Laufen Fragen, die irgendwo mit Orientierung zu tun haben. Und nicht nur mit Kompass, sondern mit Präzision, mit Wissen um einen von morgen und alles Mögliche. Und da sagt Gott auch, da schenke ich etwas. Mein Reden ist Licht. Es gibt Orientierung. Und wer mit Gott lebt, weiß das. Wie viel Gott geredet hat über ganz viele Dinge unseres alltäglichen Lebens. Und wie das aussieht, dass Gott uns Klarheit gibt für morgen. Und für den Umgang mit Situationen und für den Umgang mit Konflikten und für den Umgang mit uns selber. Die helfen, die heilen, die befreien, die verändern, die Licht machen. Der Prophet Jesaja spricht davon, dass die Wahrheit Gottes als ein Licht für alle Völker gegeben wird. Und schon damals hatte mancher sehnsüchtig gewartet, dass dieses Licht kommt und der Finsternis ein Ende bereitet. Das heißt, die Verhältnisse ändert und nicht nur oberflächlich, sondern umfassend. Da, wo das Licht angeht, Da ist alle Dunkelheit auf dem Rückzug. Ist manchmal noch sichtbar, spürbar. Das merkt man, wenn man Menschen begleitet. Aber gleichzeitig kann man sagen, da wo das Licht angeht, ist die Dunkelheit in einer Rückwärtsbewegung. Sie wird weniger. Und mir geht das manchmal so, das ist leibhaftig. Ich bin mit einem Menschen eine Zeit lang auf dem Weg und ich sehe richtig gehend und erlebe richtig gehend, wie das passiert. Da, wo das Licht angeht. Da, wo Christus Raum bekommt. Und wir wissen nicht nur aus der Bibel, sondern aus biologischen und physikalischen Zusammenhängen, dass Licht und Leben zusammengehören. So funktioniert das Leben. In der ursprünglichen Sprache des Johannes wird deutlich, dass das Wort für Licht auch mit Glück oder Heil übersetzt werden könnte. Also Jesus ist das Licht der Welt. Das ist ein Zeugnis des Wortes Gottes. Und das würden hier viele Leute sagen, weil das sich deckt auch mit dem, was sie erleben. Jesus ist das Heil der Welt, weil sie das erlebt haben, dass etwas heil wird in ihrem Leben. Jesus ist das Glück der Welt. Licht braucht man, um zu sehen, um sich zu orientieren. Eine nächtliche Autofahrt ohne Scheinwerfer, so nicht nur durch unbekannte Gegenden, dürfte an einem Baum oder in einem Graben enden. Das gilt fürs ganze Leben. Im Blindflug unterwegs sein ist lebensgefährlich. Aber Gott lässt uns nicht ohne Licht, ohne Heil, ohne Orientierung, ohne Hilfe, ohne Glück. Und das wird immer hörbarer und das wird sichtbar in der Geburt Jesu. In der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, die uns in dem Zeichentrickfilm erzählt wurde, da heißt es in dem Zeichentrickfilm jetzt, sollte alle Welt gezählt werden. Da ging es eigentlich um was anderes. Da ging es jetzt nicht nur, wie viele Einwohner wohnen da, es ging eigentlich um eine Steuererhebung, eine Steuerzählung. Man brauchte die Zahlen der Leute, man brauchte Informationen und dann konnte die römische Macht Steuern festlegen. Darum hat man das gemacht, eine Steuerschätzung, damit der Staat, in diesem Fall die römische Besatzungsmacht, besser abkassieren kann. Was gibt es da zu holen? Rauszuholen aus den Menschen. Und dafür werden die Menschen taxiert, abgeschätzt, eingestuft, einsortiert und aussortiert. Es muss alles eine Ordnung haben, auch das Abkassieren. Und dann mittendrin in dieser irdischen Wirklichkeit, wie man miteinander umgeht, wo der Mensch auf einmal hingesetzt wird, hingestellt wird, wer er ist, den man ausnutzt, den man abkassiert. Mittendrin kommt Gott zu uns. Auch er wird geschätzt und dabei oft total unterschätzt. Alle Welt muss geschätzt werden. Und das tut Gott auch. Gott schätzt auch, aber vollkommen anders. Gott schätzt alle Welt. Er schätzt alle Menschen. Und das heißt, er sucht Kontakt zu uns, weil unser Leben, unsere Existenz in seinen Augen ein Schatz ist. Zu kostbar, um daneben zu gehen, am Baum zu enden, im Graben zu landen, verloren zu gehen, weggeworfen zu werden, in der Finsternis zu bleiben. Zu kostbar für Gott, das sage ich nochmal, um daneben zu gehen, am Baum zu enden, im Graben zu landen, verloren zu gehen, weggeworfen zu werden, in der Finsternis zu bleiben. Gott schätzt uns. Gott gibt, und das wird in der Geburt Jesu deutlich, sein Kostbarstes, sein Liebstes, sein Herz, sein Höchstes, seinen Schatz, seinen Sohn. Und gleichzeitig den er so schätzt, der, ja, Gott in allem gleich ist, der mit ihm in der Herrlichkeit ist, in vollkommener Harmonie und so weiter, der so bedeutungslos ist, seinen einzig geborenen Sohn. Das Wichtigste gibt Gott und gleichzeitig macht er etwas deutlich, wenn er das gibt für uns, dann sind wir auch ein Schatz. Wir sind ein Schatz in Gottes Augen. Gott schätzt uns. Gott schätzt uns aber nicht mit der Frage, was ist da rauszuholen, sondern was kann ich da reinbringen, damit meine Geschöpfe Leben haben. Und dann gibt er sein Bestes. Und das können wir sagen, ein Stück. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir ein Ereignis, mit der etwas anfängt. Es hat immer schon eine lange Vorgeschichte. Schon im Alten Testament wird auf Jesus, auf sein Kommen hingewiesen. 600 Jahre vorher ganz präzise prophetische Eindrücke im Buch Jesaja über diesen Jesus, wie sein Leben aussieht, wie sein Leben endet, wofür das Ganze ist, alles schon vorher da. Nicht irgendwann geschrieben, wo man das alles wusste, sondern lange vorher den Menschen schon mitgeteilt, den Menschen in Israel damals. Damit fängt es an, mit Jesu Geburt. Dann geht es weiter. Das Leben Jesu kommt ins Blickfeld mit seinen Worten, mit seinen Taten. Dann geht es weiter. Dann ist sein Sterben am Kreuz, sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, wo er alle Schuld bezahlt, wo er uns mit Gott versöhnt, wo er Frieden macht. Davon haben wir auch schon gehört heute. Dann seine Auferstehung, wo wir Anteil bekommen an dem, was die letzte Finsternis, die unser Leben bedroht, der Tod, die Verlorenheit, überwindet und damit auch die Finsternis von dem Thema wegnimmt, dem Thema der Zukunft. Heute feiern wir das, wo es sichtbar anfängt. In unserer Gemeinde werden wir andere Ereignisse an anderer Stelle feiern. Das tut so gut, dass Gott uns nicht abschätzt, sondern, ich möchte das so sagen, sondern wertschätzt und liebt. Und das wird uns gesagt, darum seinen Sohn gesandt hat, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und den ersten Akt dieses Rettungshandelns Gottes, dieses Heils, das er uns schenkt, dieser Anteil bekommen können an seiner Familie, dazugehören dürfen, Zukunft zu haben mit Gott, über diese Zeit unseres Lebens hinaus, in Ewigkeit, all das, das feiern wir an anderer Stelle, aber das kommt schon in unser Blickfeld. Das wird uns geschenkt durch Jesus. Da, wo das Licht angeht, ist alle Dunkelheit auf dem Rückzug. Und zu dieser Erfahrung lädt uns unser Gott ein. Amen.